Dieser Sonntag ist, haben wir gehört, so die Mitte der Fastenzeit. Und ich habe mir gedacht, nachdem wir jetzt lange Wachstum und Gedeihen der geistlichen Garten angeschaut haben, es wäre gut, wenn wir die Kurve kriegen in die Passionszeit. Und habe gedacht, wenn wir so mittendrin sind von den Sonntagen, ist es vielleicht auch mal interessant, einen Bibeltext zu nehmen, der aus jener Zeit stammt, in der Jesus auch sozusagen aus unserer heutigen Sicht so mittendrin war. So in dieser Vorbereitung auf das eigentliche Ereignis. Die Sendung, seine Sendung sollte zum Ziel kommen im Sterben am Kreuz und in der Auferstehung. Er wusste, dafür ist er gekommen. Und es sind so die letzten Tage, bevor es in die entscheidende Phase geht. Und da dachte ich, ist es vielleicht einmal gut, ein Bibelwort zu nehmen aus diesen Tagen, aus diesen letzten Begegnungen Jesu mit den Zuhörern. Der Predigtext steht im Matthäus-Evangelium, im ersten Evangelium, im Kapitel 21, ab Vers 33 bis zum Schluss. Zunächst einmal möchte ich uns erinnern an eine Eigenart, die uns Menschen eigen ist. Wir sind sehr stolz und sehr glücklich, wenn wir zu den Siegern gehören. Ich erinnere bei Großereignissen, beim Fußball zum Beispiel, dann hat nicht die Mannschaft den Titel gewonnen, sondern die größte Zeitung Deutschlands schreibt was? Wir sind Weltmeister. Ein Volk mit 80 Millionen Trainern und 22 Spielern. Wir sind Weltmeister. Oder ich denke daran zum Beispiel, als Josef Ratzinger überraschenderweise zum Papst gewählt wurde. Was titelte die größte deutsche Zeitung? Wir sind Papst. Ja. Besondere Ereignisse, die uns schmücken, die uns wohltun, die heften wir uns gerne an die Brust. Früher hat man vielleicht, oder vor ein paar Monaten hat man noch gesagt, ich bin Audianer, laut, mit strahlenden Augen. Heute ist so Diesel, Diesel, tralala, schon wieder ist ein Abgas da, da ist vielleicht so die Lautstärke etwas leiser geworden. Da ist es dann nicht mehr ganz so. Wir sind gerne bei den Gewinnern. Und in unserer Gesellschaft ist es in den letzten Jahren so, dass wir in dieser Kategorie von Wir und von Zugehörigkeit immer weniger denken. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine grandiose Entwicklung hin zu einem ungeheuren Individualismus entwickelt. Der Einzelne zählt überwertig, hätte ich bald gesagt. Das Schicksal des Einzelnen ist ganz entscheidend. Also man kann in einer Gruppe von Menschen gar nicht sagen, wir nehmen jetzt alle Salami-Pizza, weil man essen will. Da geht's schon los. Nein, also für mich nicht. Dann ich bin vegan. Ich bin, und dann ja, kann ich vielleicht statt Salami, und dann haben wir eine Latte von Ausnahmen. Ihr müsst das mal beobachten, wie viele Ausnahmen man macht, weil man ganz individuell ist. Und bin ich gar nicht dagegen, bin ja auch so ein Spezieller. Sondern ich will nur darauf hinweisen, wie sehr wir gelernt haben in unserer Zeit, nur noch als Individuum zu denken. In anderen Kulturen, in anderen Ländern ist das anders. Da denkt man viel stärker im Kollektiv. Da denkt man viel stärker im Völkischen. Ich gehöre zu dem Volk. Ein ganz bisschen hat man es hier in Deutschland noch, gell, hier unten in dieser Region, mir san mir, ja, dieses wir sind Bayern, das ist schon noch was Spezielles. Aber ansonsten würde man sagen, viele sagen, wir sind Deutsche. Hier unten sagt man eher, ich bin Bayer und nachgeordnet Deutscher. Das auch noch. So, aber eigentlich bin ich richtig. Warum erzähle ich das so? Vielleicht, um einfach uns einmal den Horizont aufzutun, wie die Menschen zur Zeit Jesu gehört haben. Dort hat das Volk Israel auch ganz stark als Volk gehört. Im Wir. Wir sind das auserwählte Volk Gottes. Wir sind das Volk, das der allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, sich auserwählt hat. Gottes Geschichte mit dieser Welt ist eine Geschichte, in der wir als Volk eine wesentliche Rolle spielen. Wir, das Volk Gottes. Dieses Volk war sehr stolz. Es wurde verfolgt. Es lag strategisch günstig, so immer in einem Korridor, wo jede Großmacht gerne durch wollte und hin wollte, wenn es eine andere Großmacht sozusagen vernichten wollte. Ägypten wollte sich ausdehnen nach Persien. Die Perser wollten gerne Ägypten haben. Und zwischendrin lag immer das Volk Gottes. Irgendeiner führte immer Krieg. Irgendwie war immer Not. Irgendwie war immer Bedrängnis. Und das, obwohl wir doch eigentlich so toll sind. Volk Gottes. Und Jesus kommt zu seinem Volk als der Sohn Gottes und er begegnet einer Leiterschaft. Er begegnet einer geistlichen Führerschaft, die sehr stolz darauf war, dass sie das Volk Gottes repräsentierten und leiteten. Und in der Begegnung mit diesen Führern und mit diesen Leitern entwickelt sich zwischen Jesus und ihnen ein Konflikt. Die eine Seite, die Repräsentanten des Volkes sagen, wir wissen, wohin es geht. Wir sind die Leiterschaft. Und Jesus kommt und sagt, das kann schon so sein, aber das, was ihr tut und wie ihr lebt, ist nicht mehr das, was Gott eigentlich damit gemeint hat. Das bedeutet, da kommt einer und kritisiert von unten nach oben. Es geht nie gut. Es ist immer schwierig. Immer schwierig. Jesus hat schon einige Streitgespräche mit den Pharisäern gehabt. Sie wollten ihm ans Leder. Sie hatten schon heimlich beschlossen, der Mann muss weg. Der Mann muss weg. In ihren Augen verunehrte er ihren Ruf. In ihren Augen gefährdete er den Status des Volkes Gottes. Er musste beseitigt werden. Er war unbequem, weil er ihre Fehler aufzeigte. Jesus steht vor dem Ende seiner Mission und wie soll ich sagen, er kann es nicht lassen. Nicht, dass er Öl ins Feuer gießt, das tut er nicht, nicht bewusst. Aber er bringt es auf den Punkt. Er wendet sich noch einmal an die Zuhörer, mit einer ganz speziellen Botschaft. Er sagt, das Gleichnis, Matthäus 21, Abvers 33, hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, machte einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Turm, verpachtete ihn an Winzer und reiste in die Fremde ab. Als aber die Zeit der Ernte genaht war, sandte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Die schlugen, die Winzer aber ergriffen seine Knechte, schlugen den einen, töteten den anderen und steinigten den dritten. Nochmals sandte er andere Knechte mehr als zuvor und ihnen taten sie genauso. Zuletzt aber sandte er zu ihnen seinen Sohn, wobei er sich sagte, vor meinem Sohn werden sie doch wohl Respekt haben. Als aber die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Kommt, wir wollen ihn töten und uns sein Erbe aneignen. Und sie ergriffen ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er wohl mit jenen Winzern tun? Die Zuhörer sagten zu ihm, er wird die Bösen böse zugrunde richten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern zu ihrer Zeit. Da sagte Jesus zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Schlussstein geworden? Durch den Herrn ist das geschehen und ein Wunder in unseren Augen. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Als nun die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie hätten sich gerne seiner bemächtigt, fürchteten jedoch die Volksscharen, weil diese ihn für einen Propheten hielten. Dieses Gleichnis ist voll mit Bildern, die alle eine Bedeutung haben und die für die hohen Priester und Pharisäer eine Zumutung waren, was Jesus hier erzählt. Ich will uns ein wenig helfen, diesen Übertrag zu finden. Als nun die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Jesus sucht also nicht ein Gespräch, um zu deeskalieren, um sich mit ihnen zusammenzusetzen, Abschied zu feiern. Noch einmal, so wie man vielleicht Abschied feiert, wenn man weiß, man geht auf eine große Reise oder man sieht sich nicht mehr. Jesus stellt sich hin und erzählt ihnen ein Gleichnis oder eine Geschichte, in der er ihnen ein Bild vorhält, das sie erkennen müssen. So sind sie. Und das, was sie auf dem Bild sehen, ist nicht schön. Das, was Jesus ihnen vor Augen malt, ist kein schönes Bild. Er erzählt ihnen eine Geschichte von einem Weinberg. Die Bedeutung des Weinbergs heißt, der Weinberg ist das Volk Gottes. Die Priester wussten, dass das so gemeint war und viele Leute im Volk eben auch. Es gibt im Jesaja, im Kapitel 5, das sogenannte Weinberglied, wo genau diese Geschichte so vorgemalt wird und vorgezeichnet wird, dass Gott sagt, mein Volk ist wie ein Weinberg. Ich habe es gepflanzt, ich habe es ausersehen und ich will es pflegen und ich habe die Mauern aufgebaut und ich suche Ertrag an den Früchten, aber ich finde es nicht. Schon im Jesaja steht es. Der Weinberg ist das Volk Gottes. Und die Pharisäer hörten es auch so. Er redet von unserem Volk. Wir sind das Volk Gottes. Wir gehören dazu. Wir sind die Priester. Wir sind die Pharisäer. Wir sind die Leiterschaft. Und dann erzählt er in der Geschichte, dass dieser Herr, dass Gott seinem Volk, den Menschen im Weinberg, Knechte sendet. Und diese Knechte, das ist interessant, werden allesamt umgebracht. Einmal, zweimal, dreimal. Und die Pharisäer hörten und verstanden, Jesus sagt eigentlich, dass Gott Propheten zu seinem Volk in sein Weinberg geschickt hat. Wir sind das Eigentum Gottes und Gott hat seine Propheten zu uns geschickt. Und wir haben mit den Propheten getan, was Jesus beschrieben hat. Wir haben sie am Ende alle davongejagt. Wir haben sie alle am Ende nicht sozusagen ihre Botschaft ausrichten lassen. Und man kann spüren, wie die Temperatur steigt in den Pharisäern. Was will er uns sagen, dieser Jesus? Und dann redet er von dem Sohn, der kommt und der auch getötet wird. Und Jesus redet hier an dieser Stelle in einer gewissen Weise prophetisch, wenn er sagt, als dann der Sohn kam, nahmen sie den Sohn, sie ergriffen ihn und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. So wie Jesus wenige Tage später vor den Toren Jerusalems getötet werden wird. Und dann macht Jesus etwas, was er gerne gemacht hat in den Gleichnissen. Er fragt seine Zuhörer, so jetzt sagt mal, wenn ihr die Geschichte so hört, was würdet ihr machen? Das ist immer eine ganz gefährliche Situation, ne? Weil Jesus eigentlich damit man einen selber herausfordert und die Betroffenheit noch einmal erhöht, nicht nur, dass man zuhört und vielleicht ans Nachdenken kommt, sondern Jesus fordert die Leute heraus, Stellung zu beziehen mit sich selbst. Und sie antworten und sagen ihm, er wird die Bösen zugrunde richten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern zu ihrer Zeit. Sie haben es gesagt. Sie haben wie ein Urteil fast über sich selbst gesprochen. Dieses Verhalten duldet nicht Vergebung, sondern dieses Verhalten muss bestraft werden. So kann man es nicht machen. So geht das nicht. Und Jesus zeigt ihnen indirekt, wisst ihr, was ihr da gesagt habt? Wisst ihr, was ihr gerade gesagt habt? Ihr kennt doch alle aus dem Psalm 118, sagt er ihnen indirekt, aus dieser großen Liturgie des Laubhüttenfestes, diesem Gebet, das ihr miteinander jedes Jahr betet, wenn ihr zum Tempel hinaufzieht. Ihr kennt doch aus diesem wunderbaren Psalm 118 das Wort, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein oder zum Schlussstein geworden. Ihr kennt doch dieses Wort. Und er macht damit deutlich, dass er selbst derjenige ist, der verworfen werden wird von dem Volk Gottes, der abgelehnt werden wird von seinem eigenen Volk. Aber den Gott sozusagen aufhebt, wenn wir in dem Bild des Steines bleiben, der den Stein, der für nicht tauglich erachtet wird, der diesen Stein aufnimmt, und diesen Stein zum Grundstein, zum Eckstein oder zum Schlussstein in einer Bogen macht zum wichtigsten Stein des Baus. Von diesem Stein und auf diesem Stein wird alles andere gebaut werden. Von diesem Stein hängt alles ab. Und die Pharisäer spielen keine gute Rolle in diesem Gleichnis. Sind sie es doch, den Jesus indirekt unterstellt, ihr werdet mich ablehnen. Ihr lehnt mich ab. Ihr verwerft mich. Ihr seid es aktiv. Ihr, die es eigentlich besser wissen solltet, ihr seid es, die mich zur Seite räumen. Habt ihr das nicht gelesen? Wisst ihr das nicht? Ihr lest es, ihr wisst es und ihr verwerft mich doch. Und dann spricht er ein Urteil über dieses Volk, das Reich Gottes, diese alleinige Auserwählung, die auf euch ruhte, wird Gott von euch nehmen und anderen geben. Bisher war das Heil Gottes allein bei den Juden in dem Volk zu finden, in ihren Schriften vermittelt, gelehrt, bewahrt, weitergegeben von Tradition, von einer Generation zur anderen, durch die Pharisäer, durch die Priester. Am Tempel wurde dieser Gottesdienst gefeiert und am und im Tempel wurde der alleinige, wahre Gott verehrt. Und Jesus sagt, das wird zu Ende kommen. Das wird von euch genommen werden. Und Gott wird es anderen Völkern geben. Wird es einem anderen Volk geben. Was für eine Botschaft, das lässt sich keiner gerne sagen. Ein Volk, das aufgezogen wurde in dem Bewusstsein, ich will mal so sagen, nicht nur wertvoll, sondern fast überwertvoll, überwertig zu sein. Jetzt kommt jemand und sagt, ihr habt's verspielt. Ihr habt's vergeigt. Ihr habt's verdaddelt. Das lässt sich keiner gerne sagen. Und es ist auch nicht zu korrigieren. Jesus sagt, ihr habt nicht gemerkt, ihr merkt nicht, was ihr getan habt und was ihr tun werdet. Ihr merkt es nicht. Aber es wird so sein, dass diese alleinige, Das Heil bei euch, es wird von euch genommen werden. Es wird einem anderen Volk gegeben werden. Wie geht die Geschichte weiter? Ich lade uns ein, in einen anderen Text zu schauen, und zwar in den ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Ab Vers 4, tretet heran zu ihm, zu Jesus Christus. Tretet heran zu Jesus, dem lebendigen Stein, der zwar von den Menschen, wir könnten sagen von den Priestern, verworfen worden ist, bei Gott aber auserlesen kostbar. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als geistiges Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um geistige Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen erlesenen, kostbaren Eckstein, und wer auf ihn gläubig vertraut, wird sicher nicht zu Schanden werden. Euch, die ihr also gläubig vertraut, gilt die Ehre. Den Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich daran, weil sie dem Wort nicht gehorchen, und dazu sind sie auch bestimmt. Petrus greift dieses Bild von dem Stein auf und sagt, dieser Jesus Christus, das ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Sie haben nicht erkannt, wer zu ihnen kam. Sie haben nicht gesehen, dass es der Sohn Gottes ist. Sie haben gedacht, wenn wir ihn umbringen, dann bleibt das Heil bei uns. Dann besitzen wir weiterhin all das Gute. Sie haben ihn verworfen. Sie haben ihm nicht geglaubt. Sie haben ihm nicht vertraut. Und deshalb ist sozusagen dann von ihnen das Heil, wir würden heute sagen, erweitert worden. Das Volk Israel ist nach wie vor Gottes Volk, und Gott wird und hat, so schreibt Paulus im Römerbrief, eine Chance für sie. Aber Gott hat den Raum erweitert. Das Heil gilt nicht nur einem anderen Volk, sondern allen Völkern. Ja, allen Völkern. Den europäischen Völkern, also den Finnen, den Norwegern, den Spaniern, den Portugiesen, den Italienern, den Nordafrikanern, den Zentralafrikanern, den Nigerianern, ach, alle Völker. Nicht nur die Länder, sondern in den Ländern wiederum die Völker, die Südamerikaner. Ihr Lieben, ich bin gespannt, wie das im Himmel ist, wirklich. Ich kann mir bei diesen ganzen Volksgruppen als normaler, guter Deutscher nicht vorstellen, dass da Ruhe herrscht. Ich weiß nicht, wie die das im Himmel hinkriegen wollen. Es heißt ja auch, dass im Himmel ein Rauschen und Loben der Völker ist, wie gewaltige Wasser. Dann denke ich, okay, das kommt eher hin, wenn alle loben, alle laut und alle den Herrn preisen. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch diesen Moment, wo der Herr in den Himmel kommt, wo wir in seiner Gegenwart sind und wo eine heilige Stille uns umfängt. Ehrfurcht vor ihm da ist. Aber wenn ich mir so anschaue, welche verschiedenen Völker, welche verschiedenen Kulturen, Gott gibt sein Heil gerne und frei in alle Kulturen, in alle Völker mit der einen Botschaft, dieser Jesus Christus, an ihm kommt niemand vorbei. Egal wo, egal wie, dieser Jesus ist der Eckstein. Von diesem Stein her, egal wie wir das Haus bauen, von diesem Stein her wird alles andere gebaut. Oder auf diesen Stein wird alles andere aufgebaut. Oder wir können dann, wenn wir den Bogen nehmen, sagen, dieser Schlussstein, der so konisch ist, hält eigentlich den gesamten Steinbogen zusammen und sorgt dafür, dass die Last des Bogens abgeleitet wird nach unten und stehen bleibt. Dieser Schlussstein. Wie wir es auch drehen, er ist das alles Entscheidende. Und Petrus macht in diesem Text dann deutlich, wenn dies Heil Gottes von dem Volk Israel allein weggenommen worden ist und dann geöffnet wurde für alle Völker. Ja, wie ist denn das denn? Dann gibt es denn dann keine Priester mehr? Gibt es denn dann keine, hat das, die, bisher war das doch immer mit dem Tempel und jetzt haben wir keinen Tempel, wie soll man das verstehen? Und Petrus macht deutlich, indem er bei dem Bild bleibt, lasst euch als lebendige Steine aufbauen, als geistiges Haus zu einem heiligen Tempel und dann zu einer heiligen Priesterschaft. Jesus sagt deutlich, dass wir Tempel werden und Tempel sind, gebaut mit Menschen, die zusammenkommen, nicht aus Stein, mit Menschen, die ihm glauben, die ihm vertrauen, mit Menschen, die er erlöst hat, denen er am Kreuz sozusagen Vergebung und neues Leben erstritten hat, der mit seiner Passion unsere Schuld ans Kreuz nagelte und besiegte. Und durch diesen Jesus, dort, wo wir ihm vertrauen, heißt es dann in Vers 9 weiter im Petrusbrief, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Die Auserwählung, merkt ihr, die Besonderheit des Volkes Israel wird erweitert. Ihr, sagt Petrus, ihr gehört jetzt damit zu. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Er ist zum Eckstein geworden für alle Völker, die glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der für unsere Schuld gestorben ist. Und diese Besonderheit, diese Auserwählung, diese Einzigartigkeit nagelt sozusagen der Petrus in das Denken seiner Zuhörer. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein eigenerworbenes Volk, auf das ihr die Großtaten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat in sein wunderbares Licht. Die einst nicht Volk waren, sind nun Gottes Volk. Die kein Erbarmen kannten, haben nun Erbarmen gefunden. Was für ein Wechsel! Petrus greift Bilder von Hosea, von anderen Propheten des Alten Testamentes auf, wenn er beschreibt, ihr seid nicht Volk, ihr gehört nicht dazu, aber durch Jesus gehört ihr jetzt dazu. Ihr hattet keine Vergebung, kein Erbarmen. Ihr konntet nicht damit rechnen, dass Gott euch aufnimmt. Aber jetzt gehört ihr dazu. Paulus sagt später in seinem Epheserbrief, dass wir Hausgenossen Gottes sind. Dass das, was uns von Gott trennte, die Mauer ist niedergerissen durch Jesus Christus. Die Ankündigung, die Jesus den Pharisäern machte, war für sie keine gute Nachricht. Das wollten sie so nicht hören. Aber das, was dort geschehen ist, ist in der Bedeutung für uns weltweit, heilsgeschichtlich, von zentraler, größter Bedeutung. Der Eckstein, den die Bauleute nicht erkannten, ist für uns zur Grundlage geworden. Ist für uns, wenn wir so wollen, zur Tür geworden. Im Johannesevangelium sagt Jesus, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird Leben finden. Durch diesen Jesus haben wir Vergebung. Durch diesen Jesus gehören wir zum Volk Gottes weltweit. Durch diesen Jesus haben wir Vergebung unserer Schuld. Durch diesen Jesus haben wir Ewigkeit. Die Passionszeit und die Vorbereitungszeit auf Ostern nimmt uns mit in dieses dramatische Geschehen, das sich damals vor den Augen der Menschen ereignete. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin vielleicht manchmal auch froh, dass ich damals nicht mich so entscheiden musste. Ist das nun der Eckstein oder ist das nicht der Eckstein? Ist das wirklich der Sohn des Höchsten? Müsste er nicht unsere Sprache sprechen? Wir dürfen heute rückblickend erkennen, als Menschen, die wir dem Wort Gottes Glauben geschenkt haben, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist für uns gestorben. Jesus Christus ist der Eckstein geworden, der Grundstein geworden. Jesus Christus ist der, wenn wir ihm glauben und wenn wir ihm vertrauen, dann haben wir ewiges Leben. dann haben wir Vergebung unserer Schuld. Und das, so lesen wir, durch den Herrn ist das geschehen und ein Wunder in unseren Augen. Vor unseren Augen ist es geschehen. Wir haben es gesehen und wir haben es erkannt, so wie es Petrus ja auch sagte. Herr, wir haben gesehen und erkannt, du bist der Sohn Gottes. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wenn man das sieht und wenn man das erkannt hat, das gehört zu der Botschaft dazu, dann muss man sich entscheiden. Dann muss man Konsequenzen ziehen. Dann muss man sein ganzes Leben hineingeben und sich einbauen lassen in den Tempel. Das ist für uns Europäer, für uns Deutsche vielleicht auch eine Botschaft im Sinne von, da geht ein Stück Individualität verloren. Wir werden Teil eines Ganzen, Teil eines Leibes, Teil einer Gemeinde, Teil eines Volkes. Und wenn wir den Petrusbrief lesen, werden wir entdecken, dass Petrus dann ableitet, weil wir jetzt zu diesem Volk gehören, gilt es nun auch so zu leben, dass es Gott wohlgefällt. Weil wir nun zu diesem Volk gehören, gilt es, andere Maßstäbe in den Blick zu nehmen und nach ihnen zu gestalten, sein Leben zu gestalten. Aber zunächst einmal die frohmachende und die gute Botschaft, die uns singen machen und Freuden machen, kann der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist für uns zum Eckstein geworden. Zum Schlussstein, zur Grundlage dessen, dass wir heute glauben können, dass wir erlöst sind, dass wir Kinder Gottes sind. Gelobt sei Gott. Amen.